Attention.
Das sind die Daily Nuggets von Sportradio 360. Der einzige Ort, an dem man einen gepflegten Vorhandslice gleich herzlich feiert, wie einen Rahmenball, der vom Netzbandel grotten auf die Linie fällt. Die Daily Nuggets zum Tennis. Jetzt.
Guten Morgen nach Wien zum Tennispropheten Andreas Dürieu. Heute haben wir uns einmal für den Montag verabredet, weil in Cincinnati ja bis spät, manche sagen bis sehr spät sogar, gespielt wurde. Guten Morgen, Andi.
Schönen guten Morgen, lieber Jens. Wo bist du?
Na, ich bin noch in München und werde am Donnerstag dann Richtung New York fliegen. Und es ist aber schon so viel los in New York. Der Kids Day, der normalerweise immer am Sonntag war, ich weiß schon, jetzt beginnt das Turnier am Sonntag, aber der war jetzt schon am gestrigen Sonntag, wohlgemerkt. Also die Amis machen so viel Kohle, schon bevor überhaupt irgendwas los ist. Ich bin schon ein bisschen wuschig, dass ich nach New York fliege. Ich fliege aber erst am Donnerstag.
Ja, du fliegst am Donnerstag, das ist schön, da halte ich dir jetzt schon die Daumen. Ich freue mich, dass wir reden, es gäbe ja Themen genug. Grüß Gott zu Hause. Übrigens, ein Wahnsinn, mit so wenig Schlaf jetzt zu berichten. Wie lange hast du ausgeharrt? Ich beichte, ich habe nur Satz 1 gesehen, 6-3 fies und dann mit Erstaunen wahrgenommen 1-6 im zweiten, 6-0 im dritten. Hast du mehr mitbekommen? Nicht schlafen.
Nein, ich habe immerhin den Beginn des dritten Satzes noch gesehen, ja. Wo sich dann schon ein bisschen abgezeichnet hat, dass Arthur Fies dieses Turnier gewinnen wird. Ganz komisch irgendwie. Der erste Satz hat ja gefühlt 26 Minuten gedauert. Der zweite war nicht viel länger. Also komisch, dass es so hin und her geht. Aber vielleicht auch ein bisschen sinnbildlich für die beiden Spieler, Andi, oder? Die super spielen können, aber halt auch dann öfter mal Phasen drin haben, wo sie es komplett laufen lassen. Das war beim Fies in diesem Jahr ein paar Mal schon der Fall, dass er gegen Zverev zum Beispiel ganz glatt verloren hat, bei Tausender-Turnieren auch. Oder gegen Nakashima, glaube ich, in Montreal, das war auch relativ glatt. Aber unterhaltsam, die beiden. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das irgendeine Aussagekraft für die US Open hat.
Ja, ich mir auch nicht. Du hast das schon sehr schön charakterisiert. Ich finde ja, die Unberechenbarkeit, vor allem bei Tiafoe, ist natürlich eng verbunden mit dieser schmalen Grenze von Genialität und Wahnsinn, weil manchmal, wenn ihm gar nichts geht, dann ist halt 0-6. Ich weiß es nicht, ob dann auch die Nerven mitgespielt haben am Ende, ob da nichts mehr drinnen war, körperlich, aber für mich ist da immer die Inspiration wichtig und wie ist der gerade drauf auf der großen Welle und das dürfte dann abgerissen sein, wobei für mich sowieso Fies der Favorit war. Also wir haben ja wieder mal, ich weiß nicht, ob du ihn nicht getippt hast letzte Woche.
Nein. Wir haben ja beide, ich habe ein Zverev-Sabalenka-Gefühl gehabt. Oder du hast das Fritz-Gefühl gehabt.
Genau.
Das ja auch, gegen wen hat er verloren? Gegen Nakashima hat Fritz verloren.
Ja.
Aber auch das ist wieder, es ist halt alles so ein Vorgeplänkel. Es ist ein großes Turnier, Cincinnati, aber es ist nur Vorgeplänkel, weil den meisten Spielern, nicht dem Fies, glaube ich, ist das sehr, sehr wichtig und dem Tiafoe auch. Aber jemand wie Fritz, der zwar nur 1.000er gewonnen hat, aber er hat halt schon mal eins gewonnen in Wales vor vielen Jahren, wie man da im Herbst gespielt hat. Ich glaube halt, die schauen, genauso wie Zverev, die schauen einfach auf die US Open, dass sie dort einigermaßen gut hinkommen. Aber ich weiß nicht, wie gut sie dort hinkommen, Andi. Bleiben wir noch kurz bei Cincinnati. Was mich beim Fis ein bisschen, ich würde nicht sagen irritiert hat, aber Fragezeichen, vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen, eigentlich war ja Goran in seiner Box das ganze Jahr über, oder zumindest zu Beginn des Jahres, und jetzt habe ich ihn nicht in der Box gesehen. Ich weiß nicht, ob sich da was geändert hat, aber offiziell ist er noch der Coach, der Goran. Vielleicht sehen wir dann bei den US Open.
Genau, denselben Gedanken hatte ich auch und ich hätte ihn angesprochen, wärst du nicht vorgeprescht. Ohne Absprache, also das gefällt mir ja schon wieder sehr gut, weil man da auch sieht, welch detailverliebter Journalist du doch bist, was super ist. Ja, mir ist das genauso aufgefallen und ich habe auch keine Antwort darauf. Also ich habe dann extra noch einmal gegoogelt, da sind sie ja immer ein bisschen hinten nach, alle miteinander, Wikipedia und Co. Also darauf kann man sich nicht mehr verlassen und ich sah auch keinen Garan, was mich stutzig gemacht hat, aber ich bilde mir ein, den habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Also keine Ahnung, wie du richtig sagst, das wird das Rätsels Lösung spätestens beim US Open dann gelüftet. Übrigens Nummer 11. Nummer 11, mein Freund. Fies, ja. Und ich glaube, als 21 Gesetzter hat er gestartet. Ist schon schön, wenn man so ein Turnier zusammenbringt. Natürlich auch für Tiapo gilt das, ja.
Naja, und was ja noch irritierender ist, was der Flavio Cobolli, der jetzt Nummer 6 ist, Cobolli, der gegen Fritz, nicht gegen Fritz, Entschuldigung, gegen Tommy Paul ausgeschaut hat wie der sichere Verlierer dieser Partie. Da ist gar nichts gegangen, aber irgendwie hat er sich dann doch rausgemogelt. Gegen Hodar war es ja ähnlich, da hat er sich auch irgendwie rausgemogelt. Und dann war er halt im Halbfinale und gegen Fiss hat er keinen Auftrag gehabt. Also Cobolli, ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich habe immer noch im Kopf, was Alexander Zverev gesagt hat in München. Da hat er dann gegen Cobolli verloren, aber der Zverev gesagt, naja, Cobolli ist halt ein wilder Spieler. Du warst nie, also wenn es ihm läuft, dann läuft es ihm manchmal kolossal gut. Und in dem Jahr, wenn er jetzt als Nummer 6 in die US Open geht, dann muss es ihm ja gut gelaufen sein oder das ganze Jahr schon gut sein. Aber das ist auch wieder so ein Kandidat, auf den du von wegen Konstanz keine 2,50 Euro, nicht, dass wir es tun würden, aber keine 2,50 Euro setzen solltest. Also aus Cobolli werde ich nicht schlau. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Nein, ich wurde schlauer aus Fies und der hat Gott sei Dank gehalten. Ich meine, also ich bin da im schönen Plus.
Ah.
Weil ich habe wieder mal ein bisschen investiert, wenn du von Wetten sprichst, aber mehr soll und darf man ja nicht plaudern. Also es hat mich gefreut, dass er es durchgezogen hat. Ich habe natürlich doch einiges gesehen und bin ganzheitlich jetzt zufriedener, dass ich mir das angeschaut habe. Vielleicht, weil ich wie du kein Leben habe sonst, aber gar nicht so. Also es ist, war noch bei den Damen, da möchte ich dann noch speziell ein bisschen was erzählen, überhaupt über Sarah Beliek, weil da habe ich mich erkundigt. Also da weiß ich exorbitant viel, ist aber noch nicht so weit, nur um die Spannung zu spüren. Damit alle dranbleiben. Also, nein, aber ich hab super Matches gesehen. Ich finde auch, das Niveau war gut. Ich war erstaunt, wieder einmal bass erstaunt von der neuen Frisur des Herrn Cobolli. Das hat ihn vielleicht nach vorne schneller werden lassen. Also Richtung Netz, obwohl führt man nicht gesehen davon. Aber ja. Ansonsten hat mich schon einiges auch begeistert. Auch der Herr Tommy Paul, der ja den Zverev, glaube ich, ausgeschaltet hat. Auch da habe ich was gesehen. Und es ist, ich konnte mich auch des Eindrucks nicht erwehren. Also sagen wir einmal, Zverev und Fritz, ja, es wird sie nicht sehr getroffen haben, dass sie nicht bis ins Finale kamen vor den USO.
Naja, Zverev hat 4-2 geführt im dritten Satz. Er hat einen Matchball gehabt im zweiten Satz. Und okay, gegen den Paul spielt er nicht so gern. Und trotzdem sage ich, wenn das eine Best-of-Five-Partie wäre, wo es um was geht, dann glaube ich trotzdem, dass das Zverev das gewinnt. Er hat jetzt eine 1-3-Bilanz gegen Paul. Und ich erinnere mich, das eine Match, das er gewonnen hat, war bei den Australian Open, ich glaube im vergangenen Jahr. Und da war er, obwohl das dann recht klar war, aber da hat Paul so viele Chancen gehabt. Also gut, sagen wir mal so, vierte Runde US Open, Tommy Paul. Das braucht das Zverev jetzt nicht, aber da habe ich eher große Zweifel, dass der Paul überhaupt in die vierte Runde kommt, also dass es dann überhaupt zu dem Match kommt. Mhm. Irgendwie ist es für den Paul, irgendwie taugt ihm das scheinbar gutes Matchup und trotzdem hätte der Zverev das gewinnen können. Und er fährt jetzt als Nummer 1 zu den US Open. Erstmals habe ich gehört, dass ein Deutscher die Nummer 1 bei einem Grand Slam Turnier ist, auch erstaunlich. Wobei, das stimmt ja gar nicht.
Ja, das muss in Bäckerzeit.
Moment.
Ja, gar nicht. Also, das wieder widerspreche ich jetzt einmal. Ins Blaue. Kann natürlich sein.
Ja.
So war.
Ja, Moment. Das kommt jetzt drauf an, wann die, weil nach den Live-Rankings, ja. Doch, es wäre fürs Eins, ja, weil er hat Alcaraz überholt jetzt, weil Alcaraz ja die 1000 Punkte rausgefallen sind.
Genau. Und aber er profitiert noch, der Djokovic zum Glück, dass er erst im Semi auf einen von die drei davor treffen wird. Ohne Sinn, dann siehst du, wir hätten doch letzte Woche auch schon übers Knie brechen können, was jetzt passiert ist.
Ja, das habe ich so nicht. Ich habe zwei Dinge, die ich nicht vorhergesehen habe. Erstens, dass der Sinner nicht spielt und zweitens, dass der Alcaraz dann doch spielt, weil das hätte man nicht gedacht.
Ich sag's dir, eins hättest du dir schon gedacht. Das dritte, nämlich dass Kyrgios nicht ganz, also die Kohle in New York nicht nur nicht ernten kann, vielleicht als Kommentator noch, das ist ja dann doch gang und gäbe, in Österreich zumindest, hat man ja dann immer die gefallenen Helden sofort im Fernsehen ganz oben platziert, beginnend mit Goldberger, Knaus und so weiter. Ja, ist ja auch Tatsache, kann man ruhig sagen. Ja, das sind, und das wurde dann sozusagen als, naja, ist halt passiert. Ich spreche von Kohle. Apropos Falco.
Ja, also gut, Kyrgios ist einfach, mein Gott, ja, es kommt dann alles zurück im Leben, wie man so schön sagt, weil der war ja der am lautesten bei der Sinner-Geschichte, bei der Swiatek-Geschichte, bei der Halep-Geschichte. Die Halep hat sich dann dementsprechend geäußert bei Instagram. Er war halt der Lauteste, der gesagt hat, das ist lauter Doper quasi unterwegs und jetzt, also Kokain. Ich habe damals mit dem Goldberger, ich habe das so empfunden, das ist seine persönliche Sache gewesen und das hat er privat gemacht und dass da eine Staatsaffäre in Österreich draus geworden ist, das habe ich ein bisschen komisch gefunden. Also nicht komisch im Sinne von witzig, sondern komisch im Sinne von deppert, ja, das. Ich unterstütze keinen Drogenkonsum, aber wenn der das privat macht, das dann, da hat es ja, glaube ich, hat's ja Sondersendungen gegeben im ORF.
Ja, ja,
die werden. Über Andi Goldberger und das, ich meine, beruhigen wir uns erst einmal ein bisschen.
Ja, ja.
Nein, Kyrgios wird nicht dabei sein.
Nein, aber das ist natürlich ein Thema, wo ich mir schon auch den Kopf zerbrochen habe, weil Anna Hingis hätte das nie im Leben zugetraut, ja. Die ist auch erwischt worden, einmal im Laufe ihrer Karriere. Und gesperrt, ein Wielander, nie im Leben. Also das sind ja Leute, wo, da denke ich mir schon, ja, und das kann mir keiner erzählen, weil da kenne ich mich dann doch ein bisschen aus, was leistungsfördernd ist und was angsthemmend ist. Und wenn du also glaubst, der Größte zu sein, und das bewirkt eine Droge, die dich sonst klar sein lässt, das kann mir keiner erzählen, dass er das nur so auf Partys zum Spaß nimmt. Das nehme ich niemanden ab. Bei Kyrgios verstehe ich es halt nicht, weil wann der gefühlt in 2 Jahren 8 Turniere spielt, wenn überhaupt, und dann bei einem davon irgendwo herumrennt. Es ist ja so, ich habe mich auch da erkundigt, da werden keine Haarproben genommen, wo das länger nachweisbar wäre, sondern akut noch im Blut befindlich ist. Und das ist dann schon sehr fahrlässig von ihm selber. Ich weiß nicht, wie ich dazu stehen soll. Ja, ich kann mir es nicht vorstellen, wie das ist. Ich habe schon den Schweif eingezogen beim ersten, wo man mich zum Hasch überredet hat und habe noch 3 Zügen WO gegeben, weil ich glaubt habe, ich kriege einen Herzinfarkt. Und das war also meine Drogenkarriere, aber da bin ich halt dann vielleicht ein Weichei, was weiß ich. Aber wie siehst du das? Ist ja wirklich schwierig, das auch privat. Kann man das wem anlasten dann als Leistungssteigerung?
Also als Leistungssteigerung sehe ich es nicht, aber gut, vielleicht ist dieser Aspekt, dass man sich fühlt wie der Größte, aber das hat er ja nicht leistungssteigernd gemacht, ja. Also wie dumm kann man sein, dass man da erwischt wird? Wie du sagst, der spielt 8 Turniere und gut, vielleicht ist er zwischenzeitlich getestet worden. Ich weiß nicht, wie rigide das in Australien funktioniert, aber das war ja, glaube ich, nicht in Australien. Also es ist wieder eine Fahrlässigkeit. Boah, es ist mir, aber der Kyrgios ist mir mittlerweile so wurscht, dass ich mich darüber gar nicht so aufreg. Am Ende des Tages hat er, glaube ich, 7 Turniere gewonnen in seiner Karriere, hat sich einmal ins Wimbledon-Finale gemogelt, weil, also vielleicht hätte er das Halbfinale gegen Rafa gewonnen, aber Rafa konnte nicht spielen damals. Dann steht er mit dem depperten roten Kappel da. Also ich bin mit Kyrgios fertig, ehrlicherweise. Ich habe früher mal, habe ich versucht, ihn zu verteidigen, aber das ist mir jetzt zu wurscht. Mhm. Weil ich habe auch, ja, persönlich ein paar Dinge gesehen, die mir nicht gefallen haben. Nein. Ja. Nein. Ja, ob es leistungssteigernd ist, kann ich nicht sagen. Ich glaube eher, es ist, Es ist recreational, wie die Amerikaner wahrscheinlich sagen. Ja, einfach mal aus Gaude und was angeboten und ein bisschen probiert. Mhm. Ich habe es noch nicht probiert. Ich plane es auch nicht zu probieren, aber da muss man mit den Konsequenzen leben. So einfach ist es. Und wenn gar nichts mehr geht, dann halt Co-Kommentator im ORF.
Ja, richtig. Gut, zurück zu Cincinnati. Ich habe schon was gesehen, natürlich in froher Erwartung des Finales, wo ich dann fast entschlafen bin. Übrigens ist Schlaf eine wichtige Ressource, deswegen bewundere ich dich, dass du so gut drauf bist. Was natürlich Leistungsförderung betrifft und Performance, darum habe ich mich damit auseinandergesetzt. Ein Federer schlief 12 Stunden und dann untertags noch so stückelweise im Flieger und so. Also der war auch da ganz vorn dabei und viele andere werden da aufgeführt, wann immer die schlafen können. Mir ist das nie so gut gelungen. Ich war sogar, meine innere Uhr hat mich eine Stunde früher erwachen lassen, damit ich auch nicht verschlafe für diese wichtige Aufnahme. Was sagst du?
Na, das sind unglaubliche Szenen, die sie da in Wien abgespielt haben heute in der Nacht.
Ja.
Wahrscheinlich.
Ja, aber was ich sagen wollte, Franzen hat mir sehr leid getan. Mit Hase, meinem Freund ist zu viel, aber du weißt, der mit dem verbindet mich noch einiges aus Kitzbühel-Zeiten. Seine einzigen zwei Turniere im Single hat er gewonnen, glaube ich, in Kitzbühel. Back to back, wie man so sagt, 11-12 und ist jetzt noch immer da in der erweiterten Weltklasse im Doppel zu finden. Und der Franz hat dann leider im Tiebreak, wenn du das gesehen hast, den ein oder anderen, naja, doch vermeidbaren hergeschenkt und dann war das Finale weg. Aber es ist Lutz Matos, das sind ja auch interessante Spieler, wenn du den Lutz anschaust. Der ist ja dann für einen Weltklasse-Spieler nicht wirklich erkennbar, wenn du ihn privat triffst.
Gut, da gibt es ja manche Experten, die für die das zutrifft. Das Lässige bei Robin Haase und Konstantin Franzen ist ja, das sind ja als Ergänzungsdoppel quasi, als Alt, ja, sind, als sie, alt. Sind sie reingerutscht und
jetzt als sind sie alt jung. Und für immer jung.
Für immer jung, ja. Und Robin Haase hat ja auch mit, wer sich erinnern kann, mit Philipp Oswald eine Zeit lang gemeinsam gespielt und gut gespielt. Das taugt mir. Und der Robin ist wirklich ein sehr netter Kerl. Und trägt die Stutzen, also früher mal, ich habe jetzt darauf nicht geachtet, aber früher mal hat er die Stutzen teilweise bis zum Knie getragen.
Ja.
Hat einen deutschen Elternteil, weiß nicht, ob der Vater oder die Mutter, und das ist ein durchgehend lässiges Doppel und ja, schade, dass sie nicht gewonnen haben, aber gut, wenn man denen sagt, vor einer Woche übrigens, ihr rutscht's rein und kommt dann ins Finale und sagt, wo müssen wir unterschreiben? Also das hat schon passt.
Ja. Ja, also aus brasilianischer Sicht war ja schon sensationell, dass die Montreal auch gewonnen haben. Die sind als Sieger gekommen und irgendwie gibt es dann so Serien im Leben, es reißt da nicht ab. Und ich glaube, du weißt selber gar nicht, warum.
Ja, aber es ist ja gut für dem. Ja. Dann, ja, gut, sehen wir sie vielleicht in Turin am Ende des Jahres. Das wäre natürlich auch ganz lustig. So, die Frauen. Da möchte ich starten mit folgender Bemerkung. Wir haben ja beide vergangene Woche in Toronto gesagt, dass Coco Gauff das gewinnen wird. Da hat sie es nicht gewonnen. Jetzt hat sie gewonnen gegen Jessica Pegula im Finale. Recht glatt, wie ich finde. Und ich habe viel von Coco Gauff gesehen in dieser Woche und habe jetzt festgestellt, okay, mit dem Aufschlag immer noch teilweise ein bisschen shaky, aber diese Vorhand, die permanent ein riesiges Problem war bei ihr, das scheint jetzt gelöst zu sein. Also wirklich, diese hanebüchenen Fehler, die vor einem Jahr noch, wo du die Uhr danach hast stellen können, das funktioniert super. Abgesehen davon, ihre Beinarbeit ist mit der von Swiatek eh die beste. Rückhand ist wie immer brillant, aber die Vorhand ist viel besser geworden und ich würde sie jetzt sogar als ganz, ganz leichte Favoritin, also wirklich ganz leichte Favoritin für die US Open sehen.
Ja, naja, durchaus. Ich finde auch so schade, dass uns nicht die Freude machen konnte, eine Woche früher zu gewinnen. Ja, das wird ja wurscht sein, Tausender ist Tausender, aber ja. Also schön, sie ist eigentlich durchspaziert ab der ersten Runde, wo sie für mich doch überraschend in Wahrheit die zweite Runde für sie, glaube ich, als Gesetzte, dann doch auf jeden Fall der erste Auftritt gewackelt hat in 3 Sätzen, dann ist durchspaziert, aber jetzt schaut er die Auslosung und die Gegnerinnen an. Ja, und wo ich mir gedacht habe, der Jens hat so recht, es wird ganz sicher die Sabalenka gewinnen. Ich bin ja ein Nachdenker dann auch, also dessen, was da gesagt wird. Und wollte schon setzen, aber mich nicht hinreißen. Da habe ich gedacht, nein, irgendwas sagt mir nein. Und es sagte mir wieder nein. Und jetzt kommt also die Sarah Bellier, die Nutznießerin war, glaube ich, weil natürlich Sabalenka immer sehr viel beiträgt, dass sie sich selber gelungen
ist. So ist es.
Ja, das ist natürlich ein Aspekt, der kommt dann jeweilig zugute, wer halt drüben steht. Das ist so sozusagen wurscht, aber ich habe dann gesehen, um das jetzt weiter zu spinnen von Sarah Bellier, die ja nicht vielen was sagen wird, außer den Lily Tucker-Fans, weil natürlich in Griechenland sie unsere Lily 2-2 geschlagen hat und auch knapp eine Woche später in Prag gab es Revanche mit 3-4 oder 4-3 aus Tagersicht. Also, und auf einmal zieht die da durch und ich habe die auch beobachtet dann ganz genau gegen Kies, wo ja Kies für mich das Match schwer verlieren hat können. Es ist ja dann doch gelungen, oder muss man sagen, die große Kampfkraft und so weiter. Weil wenn die Kies nicht bei 5-5 den Vorhand Longline verzieht um 3 mm, hat sie Matchball anstelle der Slowakin. Wurscht. Ich wollte aber zu der lieben Kleinen, die jetzt Nummer 29 der Welt ist, quasi aus dem Nichts nur ein bisschen was erzählen. Da habe ich mir erkundigt beim Sascha Platzer, dessen Sohn Julian gleichen Jahrgangs ist und der natürlich in Österreich immer unter den besten 3-4 war in der Jugend. Und die haben damals trainiert, sehr viel in Lahn-Datei, ja, wo Jaroslav Beljek, der Vater, nämlich die Tennisschule hatte. Also der hat großen Österreich-Bezug und die Kleine hat immer bei den Burschen schon mitgespielt und denen ist aufgefallen, was das für eine wieselflinke Kleine natürlich, aber so wieselflink und besessene ist. Also die wollte nie aufhören zu spielen und die hat vor Optimismus gestrotzt, so wie auch der Vater. Und es war immer so lustig mit denen. Also man sieht, dass auch Spaß ein wichtiger Faktor ist auf dem Weg ganz nach oben, wenn man so will. Ich könnte noch vieles erzählen, was jetzt nicht so interessant ist, was man da, Sascha heißt er, von mir ein Seniorenkollege aus früheren Turnieren, der Vater also noch alles berichtet hat, begeistert, die sind mit dem Bus sind sie gefahren und da war das Mädel, glaube ich, 12 Jahre und hat gehabt 70 Sponsoren und jeder hat sich gefragt, wie gibt's das und sie wurde also auch in der Heimat schon als große kommende Spielerin dementsprechend unterstützt von Verbänden und so. Also das war also ganz nicht so überraschend, wie es vielleicht scheint, ja. Für mich dann trotzdem. Das Pink-Wandel ist auch gewöhnungsbedürftig gewesen. Mir hat die Goff von der Bekleidung her besser gefallen.
Naja, Coco Goff ist immer am besten angezogen von allen. Das muss man einfach so stehen lassen. Ich schaue jetzt nur gerade, Sarah Bellick sagt mir insofern was, als dass sie hat die nicht einmal gegen die Swiatek, also ich habe sie schon länger auf dem Zettel, aber die hat einmal gegen die Swiatek, glaube ich, bei den Australian Open entweder gut gespielt oder sogar gewonnen. Und es war aber wieder so, finde ich, dass es natürlich die Sabalenka verloren hat.
Ja.
Ja. Und nicht die Bälle gewonnen und dann gegen die Kies, wie du sagst, das habe ich mir auch angeschaut und du denkst dir halt manchmal, es war wieder so, es war so verlockend. Kies gewinnt den ersten Satz so souverän, schießt die quasi weg und du denkst dir, ja, wie soll da die Bellic reinkommen? Aber sie kommt dann halt rein, ja, und natürlich hilft die Kies mit, weil sie dann ein bisschen mehr Fehler macht und sich dann auch teilweise schlecht bewegt, aber das sind so typische Madison-Kies-Spiele dann auch. Matches, wo du denkst, die ist komplett, hat komplett die Kontrolle. Und dann verliert sie es noch. Und in diesem Zusammenhang habe ich übrigens, was einen Tag vorher, glaube ich, meinen Fernseher angebrüllt. Und zwar in dem Moment, wo Amanda Anisimova den zweiten Satz gegen Jessica Pegula gewinnt. Pegula hat davor ein Medical genommen. Und Anisimova gewinnt diesen zweiten Satz. Und du merkst, okay, Pegula, richtig gut geht's ja nicht. Und was macht Anisimova? Die geht raus und nimmt ihr Bathroom Break. Das darf man nicht machen zum 100. Mal. Wenn du einen Satz gewonnen hast, dann darfst du nicht ums Verrecken rausgehen und der Gegnerin dann die Chance geben, dass sie recovered. Das ist, dass das keiner kapiert und dass da niemand aus der Box ihr zugeplärt hat, bleib drin Das ist mir ein Rätsel, ein absolutes Rätsel. Natürlich hat Anisimova aber dann verloren, also sie hat es dann eh noch fast herumgedreht. Pegula ist gleich mit 3-0 gestartet im dritten Satz, aber das verstehe ich nicht, und es hat mich ein bisschen kopfschüttelnd zurückgelassen. Nicht angry, weil es mir wurscht war im Grunde genommen, aber ein bisschen kopfschüttelnd, weil warum macht man sowas?
Also lieber Jens, wenn man das nicht darf, wie rechtfertigst du dann das Anbrüllen des Fernsehers?
Ja, das ist auch wieder wahr, ja. Soll man auch nicht machen. So, also Coco Gauff gewinnt. Arthur Fies gewinnt, Coco Gauff das zweite Mal, dass er in Cincinnati gewonnen hat. Für Fies das erste Tausender-Turnier, das er gewonnen hat. Das heißt, in den Live-Rankings, du hast eh schon gesagt, auf Platz 11, das, was eh wurscht ist, ob er jetzt 9, 10, na 9 wäre nicht wurscht, weil nachdem Sinner nicht spielt. Das ist auch das Glück von Ben Shelton. Ben Shelton wird an Position 8 gesetzt sein bei den US Open. Das heißt, der kann erst im Viertelfinale gegen Zverev, gegen den er nicht gewinnen kann, drankommen. Die US Open sind noch ein bisschen weg.
Ja, ich möchte noch was nützen, weil ich glaube, wenn du dann dort sein wirst, kommt es vielleicht nicht mehr dazu. Wir müssen ja, und du hast ja auch die Frage schon gestellt, inwiefern sind da Rückschlüsse jetzt überhaupt zulässig in Richtung US Open. Aber ein paar Tatsachen haben wir ja. Und zwar, dass du, Spätankömmling, ja schon das Mixed-Doppel versäumst, was eigentlich ein Wahnsinn ist, weil das heute anfängt mit der Qualifikation. Also ich bin ja noch immer ganz, ich will die Arme, dass die immer ihre eigenen Sachen machen, wissen wir schon. Es ist das zweite Jahr, dass dieses Format so ist. Und wenn ich mir anschaue, um wie viel stärker die eigentlichen Protagonisten eines Doppels sind, nämlich Sinjakova mit Partner, habe ich vergessen, in der Quali auf 1 gesetzt. Ja, die ist mehrfache Grand Slam-Siegerin im Doppel und mit auch Wimbledon und so. Also das ist dann schon ein bisschen verzerrend. Ich weiß gar nicht, wie viele Paare da mitspielen. Ich glaube, es waren 16, sind jetzt mehr oder waren es 8 und sind jetzt 16. Also kläre mich bitte auf, es ist mir noch immer, aber es ist ein Show-Event und nicht mehr. Man spielt dort kurze Sätze, man könnte auch würfeln, wenn du mich fragst.
Also Katarina Sinjakova, die wirklich die beste Spielerin, der beste Doppelspielerin ist seit Jahren schon, spielt mit Henry Patton, dem alten Briten, der mit Harry Heliovara spielt, und die spielen erste Runde gegen, also komplett random, gegen Tatjana Maria und Valentin Vacherot, können aber das genauso verlieren, weil, wie du sagst, kurze Sätze. Und also es sind im Grunde genommen lauter Doppelspezialisten und Spezialistinnen spielen die Quali. Und im Einsgesetz dann im Wettbewerb sind Djokovic, Sabalenka. Ja, nein, die erste Runde spielen gegen Fernandes und Tiafoe. Ja, und die Titelverteidiger.
Jens, nachdem du alles weißt, haben die überhaupt schon jemals miteinander wettkampfmäßig ein Mixed bestritten? Überhaupt in ihren langen Karrieren?
Das Einzige, was ich weiß, wenn ich mir diese Paare anschaue, dann haben Svitolina Monfils möglicherweise mal bei diesem Tiebreak, oder das gibt den Eisenhower Cup, heißt das, glaube ich, in Indian Wells. Das ist auch so ein Mixturnier. Also die beiden haben, glaube ich, miteinander gespielt. Dann ein ganz komisches Paar ist wieder Bencic und Kobolli. Die spielen gegen Townsend und Zverev. Und Zverev hat ja letztes Jahr mit Bencic gespielt. Komisch. Und Errani Vavasori, die im letzten Jahr gewonnen haben, die beginnen gegen Andrejewa und Rublev. Spannend. Und dann, was ja auch lustig ist, nicht lustig, sondern eher traurig, eigentlich hätte Taylor Fritz mit Elena Rybakina spielen sollen, aber Rybakina hat ja in Cincinnati früher aufhören müssen. Und jetzt spielt Fritz mit Pegula. Ja, sind an 2 gesetzt. Pegula kann gut Doppel spielen, Fritz eigentlich auch. Die beginnen gegen Diana Schneider und Kaspar Rüd. Am Ende des Tages steht halt nach diesem Quickie am Mittwoch dann steht ein Paar, das Grand Slam Champion ist. So, das kann man sich dann auf seinen Briefkopf malen oder auch nicht.
Ich hätte mir auch gefallen, wenn zum dritten Mal Vavasori und Errani, die diesmal, glaube ich, nur eine Wildcard bekommen haben, aber immerhin sind sie dabei. Aber jetzt müssen wir doch endlich auf die großen Namen. Die werden sich denken, warum reden die nie von Sinner und Alcaraz? Was hat dich mehr überrascht? Des einen zu oder des anderen Absage?
Des einen zu. Mhm. Also ich habe es mir nicht vorstellen können. Da heißt es, er trainiert mit dem Rune 3 Stunden lang hart und dann, aber also ich hätte immer noch gedacht, Lever Cup wird da zurückkommen, weil das ist ein Gaudi-Event am Ende des Tages, da ist kein Druck da, dass der jetzt in New York spielt. Und andererseits glaube ich ja, dass er körperlich super beieinander ist, also was die Beinarbeit angeht, und der ist frisch und motiviert. Also wenn er denn nicht jetzt beim Mixed merkt oder bei dieser Trainingswoche, die jetzt ansteht, merkt, dass das doch nicht funktioniert.
Ja.
Aber das hat mich mehr überrascht als die, also es ist aber nicht viel. Der Überraschungsfaktor, dass Alcaraz spielt, war 9 und der Überraschungsfaktor, dass Sinner nicht spielt, war 8. Also das hat sich nicht viel gegeben.
Ja, nein, bei Sinner verstehe ich, also 10 Tage vorher schon, aber da muss das halt ärger sein, als man vermutet hat. Man hat ja auch so wenig gehört. Vorher hast du noch gedacht, na ja, also gut, vor Wimbledon hat er auch nichts gespielt, glaube ich, ja, also das war ja dann auch eben seit diesem Paris-Unfall nichts, also er kann umgehen mit so lang und jetzt spielt er gar nicht, das hat mich schon, es war aber so ein bisschen heimlich still und leise und mehr wundert mich natürlich, also ich habe mich geirrt offensichtlich, sonst hätte Alcaraz ja auch gar nicht nennen dürfen, wenn das so gewesen wäre, wie ich vermutet habe, zumindest dann waren es vielleicht nur 4 Monate intern oder gar nichts. Und ich halte jetzt auf immer meinen Mund mit meinen schwulberischen Vermutungen. Ja, aber also ich freue mich, wenn er spielen wird, das wird das Ganze sehr bereichern. Ich glaube aber nicht, dass er weit kommt. Was meinst du?
Das ist wie immer eine Frage der Auslosung. Wenn er in der ersten 2 Runden jemanden hat, wo er ein bisschen an Rhythmus kriegt, aber ich kann es mir auch nicht, also wenn Alcaraz ins Viertelfinale kommen würde, würde ich schon sagen, das ist ein Wahnsinn. Mhm. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich würde es mir wünschen. Also ich würde.
Ja. Aber entschuldige, apropos Wahnsinn, da bin ich wieder nicht d'accord mit der ganzen Weltpresse, die es als Sensation feiert, dass nämlich ein Alcaraz mit der genau doppelt so alten Serena Williams an den Start geht, die Mixed. Also das hat mich jetzt auch sehr verwundert. Aber wie du sagst, ich glaube, für ihn wird es ein Testlauf sein. Und da kann man sich sonst nicht viel mehr darunter vorstellen, finde ich. Und Sensation finde ich jetzt keine. Man kann ja auch nicht sagen, dass man, an einer Rutlief oder so, ja, die jetzt Quali spielen muss, wo jeder sagen wird, wer ist das, wo man dagegen halten kann, immerhin Grand Slam-Finalistin, wenn es nicht schon einmal was gewonnen hat, das weiß ich nicht mehr. Aber das ist eben dann das furchtbare Niki, wenn man Platz weg oder nicht. Oder ist das eh super, dass die sich das erste Mal vielleicht überhaupt begrüßen im Leben, was gemeinsame Tennis betrifft? Ich weiß es nicht.
Ja. Wir wissen alles nicht, gar nichts. Sensation. Ja, schauen wir uns dieses Show-Event an. Wer mag, darf aufbleiben. Ich glaube, bei Sky wird es übertragen, bin mir nicht ganz sicher. Letztes Jahr war ich ja dann dort, oder bin in dem Tag gerade angekommen. Es ist ein dreiwöchiges Event, die US Open. Machen wir uns da nichts vor. Die Quali geht auch los mit österreichischer Beteiligung, mit deutscher Beteiligung. Lili Tagger hat verloren heute in der Nacht in Monterey. Also, ja, Tennis never stops und ich freue mich schon auf New York. Andi, wer wird es gewinnen bei den Männern, wer wird es gewinnen bei den Frauen?
Das wollte ich dich fragen, ob wir das heute schon. Ja, naja, es ist schade, dass du mir die Frage zuerst stellst. Es war klar, dass sie kommt. Also wenn, dann bin ich jetzt eher mit Goff, wenn man das sozusagen weiterspinnt und ein bisschen ein Auslosungsglück dabei ist. Vielleicht doch Rybakina, obwohl die jetzt, je näher die Nummer 1 winkt, immer umfallender ist. Also das ist auch schwer. Also die zwei sind für mich noch am ehesten. Wahrscheinlich gewinnt dann eine neue Emma Raducanu, die in 4 Jahren auch keiner mehr kennt, außer weil sie so hübsch ist. Und bei den Herren, naja, das ist eine gute Frage. Irgendwie, Zverev traue ich mich nicht zu sagen, ich kann das nicht sagen, ich weiß es nicht. Fies, glaube ich auch nicht, der muss ja hin sein. Also, und Best of 5 ist wiederum was anderes. Puh, ich kann das sagen, so keine Ahnung wie diesmal habe ich noch nie gehabt. Wer käme noch in Frage? Djokovic, nein, für mich nicht mehr. Obwohl das fein ist, jetzt natürlich, wie das ausschaut, ein Alcaraz nicht nicht in Matchpraxis und ein Sinner auch nicht, aber da haben wir ja schon gesagt, dass wir, glaube ich, auf Best of Five jetzt auch Zverev stärker sehen würden, käme es denn dazu. Frühestens, wie gesagt, nur einmal im Halbfinale. Ich enthalte mich am Ende feiglich. Was sagst du?
Ich glaube auch, dass die Goff ein bisschen die Nase vorne hat, weil jetzt hat sie Selbstvertrauen und sie hat es ja schon mal gewonnen. Also glaube ich Goff tatsächlich, wahrscheinlich wird sie Sabalenka gewinnen. Und bei den Männern, komm, da bleibe ich jetzt dabei, weil ich schon seit ein paar Wochen gesagt habe, irgendwie glaube ich, dass Taylor Fritz jetzt dran ist. Ich glaube auch nicht, beim Zverev irgendwie, Zverev hat in den letzten 15 Monaten genau ein Turnier gewonnen. Das war natürlich das Wichtigste für ihn, das war Roland Garros, aber sonst hat sich halt doch jemand gefunden, der ihn geschlagen hat. Glaube ich irgendwie nicht. Also für mich ist es Coco Gauff und Taylor Fritz. Mhm. Die Dürre der Amerikaner seit 2003, keinen Einzel-Grand-Slam-Titel gefeiert zu haben, seit Andy Roddick gewonnen hat, die geht zu Ende. Ja, so schaut's
also,
aus.
Du glaubst also nicht, dass Nakashima vorpreschen wird?
Das wäre ganz traurig für den Tennissport, denn niemand ist langweiliger als Brandon Nakashima.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.